Heute mit Gigi Deppe
und Alessa Böttcher.
Stellen Sie sich vor, Sie müssten zu Gericht. Es ginge um irgendeine Verordnung, die die Regierung gerade erlassen hat. Zum Beispiel, ganz praxisnah, eine Corona-Verordnung. Sie sind dagegen, aber von Ihrem Richter wüssten Sie, dass der ein strammer Parteisoldat ist, ein glühender Verehrer der aktuellen Regierung. Vielleicht auch einer mit den besten Beziehungen in die obersten Kreise. Ihnen wäre bestimmt mulmig. Und wenn Sie mit Bekannten darüber sprechen und die sagen, na du weißt doch, heute wird man nur Richter, wenn man ein guter Freund der Regierung ist, dann wären Sie vielleicht endgültig mutlos. Die Unabhängigkeit von Richterinnen und Richtern ist eine äußerst wichtige Grundlage für den Rechtsstaat. Wenn es kein Vertrauen in die Unabhängigkeit gibt, dann kann alles andere auch nicht funktionieren. Deswegen ist so wichtig, was aktuell in Polen passiert. Ende 2017 hat die aktuelle PiS-Regierung eine Justizreform in Polen begonnen, eine Reform, bei der gesichert werden soll, dass auch in der Justiz der Wille der Regierung durchgesetzt wird. Ich will jetzt erst einmal meinen Kollegen Jan Palukat fragen. Er lebt in Warschau, ist unser Korrespondent in der ARD und er kann uns etwas über die aktuelle Lage erzählen. Wir müssen noch mal rekapitulieren. Also für alle, die das nicht so ganz akribisch verfolgen konnten, was sind jetzt noch mal die wichtigsten Änderungen? Wo wurde die polnische Justiz umgebaut?
Im Kern ging es von Anfang an um zwei Hauptstränge. Das eine ist, den ganzen Apparat so zu reformieren, dass in Anführungsstrichen die richtigen Leute überhaupt in Richterposten kommen bzw. befördert werden. Dazu wurde die Institution, die hier dafür zuständig ist, Richter zu berufen, so umgebaut, dass jetzt die Politik entscheidet, wer dort drin ist und dann wiederum diese Institution entscheiden kann, wer Richter werden kann. Das ist die eine große Baustelle, die sehr, sehr umstritten ist, weil in der polnischen Verfassung eigentlich drinsteht, dass diese Einrichtung, das nennt sich Landesjustizrat, unabhängig ist und es waren bisher im Wesentlichen Richter dort drin, die entscheiden konnten, wer Richter wird. Und die zweite Frage ist, ob es gelingt, unangepasste Richter zu disziplinieren. Jedenfalls ist das meine Lesart. Die Regierung stellt das natürlich anders dar. Sie hat dazu eine sogenannte Disziplinarkammer aufgebaut aus völlig neu handverlesenen Richtern, die alle im Verdacht stehen, der Partei zumindest nahe zu stehen. Und diese Kammer geht gegen Richter vor. Angeblich, so war es angekündigt, um ungerechte Urteile und Richter, die sie sprechen, zu verfolgen, um Richter, die kriminell sind. Da wurden in den staatlichen Fernsehnachrichten wurde immer so eine Szene eines Ladendiebstahls gezeigt, immer wieder aufs Neue, um Richter mit einer kommunistischen Vergangenheit zu verfolgen. Es zeigt sich aber, dass diese Disziplinarkammer doch gegen Richter vorgeht, die ihres Amtes walten und eigentlich in allen Fällen, die wir vorliegen haben, Dinge gemacht haben, die der Regierung nicht gefallen. Zum Beispiel hat einer nachgefragt, ob denn ein Richter, der auf diese neue Art und Weise ernannt wurde, überhaupt ein Richter nach EU-Recht sein kann, hat dort eine Frage zur EU gestellt und wurde deswegen verfolgt. Ein anderer Richter, Richter Igor Tulea, eine sehr bekannte Figur hier, weil gegen ihn sehr früh schon vorgegangen wurde, hat in einem Prozess, der für die Regierung unangenehm war, Medien zugelassen und wurde deswegen verfolgt. Also man sieht hier sehr deutlich, es wird hier diese Disziplinarkammer benutzt, um tatsächlich Richter einzuschüchtern. So sehen es jedenfalls viele Richter selbst, die eben unbotmäßige Entscheidungen fällen. Und vielleicht kann ich noch ergänzen, die Disziplinarkammer kann nicht nur irgendwelche Tadel aussprechen, sondern sie kann Richter absetzen, an ihrer Berufsausübung hindern. Richter Tulea, den ich schon erwähnte, der bekommt weniger Geld. Also da geht es ans Eingemachte und da muss man nicht nur Rückgrat haben, sondern man muss dann auch davon ausgehen, dass man seine ganze Existenzgrundlage jedenfalls nicht mehr vollständig hat. Und da würde ich schon sagen, braucht man Mut zu. Und es ist übrigens erstaunlich, wie viele hier doch diesen Mut haben.
Herr Palukat, Sie haben Herrn Tulea erwähnt, der ist ja auch hier sogar ein bisschen bekannt. Was haben Sie für einen Eindruck von ihm?
Igor Tulea hat vielleicht mal den Vorteil, dass er, jedenfalls glaube ich, dass das auf die meisten Menschen so wirkt, erstmal total sympathisch herüberkommt. Also er wirkt nicht wie so ein strenger Richter, wo man gleich mal erstmal ein bisschen Angst bekommt, sondern er tritt gern mit Rucksack auf und wirkt so ein bisschen in sich gekehrt wie einer, der irgendwie gar nicht unbedingt diese Rolle gesucht hat, die er dann bekam. Aber er war immer einer auch, der kein Blatt vor den Mund genommen hat, das muss man auch sagen. Und er hat seine doch deutliche Kritik nicht versteckt hinter diplomatischen Floskeln dann doch. Und das hat es natürlich der politischen Seite auch ein bisschen einfacher manchmal gemacht zu sagen, seht mal her, das ist ein Politiker, das ist gar kein Richter. Da sind wir natürlich in einem Grenzbereich, denn Richter sollen ja Recht sprechen. Aber die Richter, die jetzt hier auf die Straße gehen und gegen die PiS demonstrieren, sagen halt, was sollen wir machen? Es geht ja um die Grundlagen unseres Berufs. Und in dem Fall können wir jetzt nicht mehr der neutrale Beobachter sein, der mit Mitteln des Rechts Dinge beurteilt. Wir müssen jetzt kämpfen. Und wir müssen auch mit Rhetorik die Leute auf unsere Seite ziehen. Das ist ja übrigens mal gelungen. 2016 gab es ja hier Massendemonstrationen, denn ein Präsidentenveto gegen die ersten Justizgesetze, das sich allerdings als falscher 50er, mal salopp gesagt, herausgestellt hat, weil der Präsident dann selbst die Gesetze so umgeschrieben hat, dass viele sagen, es ist eigentlich noch schlimmer als bisher. Aber das gab es.
Nun kann man das alles irgendwie bedauern, was da in der Ferne in Polen geschieht, aber irgendwie hat das doch alles auch mit uns zu tun, denn Polen ist ja Mitglied der EU und da haben sich alle Mitgliedstaaten zu gemeinsamen Werten verpflichtet. Ganz besonders auch zur Demokratie und zur richterlichen Unabhängigkeit. Der EuGH, das höchste Gericht der EU in Luxemburg, überwacht, dass diese Werte auch wirklich eingehalten werden. In den letzten Jahren hat die Situation in Polen die europäischen Gerichte immer wieder beschäftigt. Deswegen jetzt die Frage an meine Kollegin Alessa Böttcher. Was gab es denn für Entscheidungen? Was hat der EuGH zu der Situation in Polen bislang entschieden?
In den letzten 3 Jahren hat der EuGH 9 Entscheidungen zur Rechtsstaatlichkeit in Polen verkündet. Zuerst hat er sich mit den Ruhestandsregelungen der polnischen Richter beschäftigt und festgestellt, dass die gegen EU-Recht verstoßen. In den europäischen Verträgen haben sich alle Mitgliedstaaten verpflichtet, ihren Bürgern wirksamen Rechtsschutz in allen Gebieten zu gewährleisten. Und damit das passieren kann, ist es wichtig, dass die Justiz unabhängig von anderen Organen ist und auch unparteilich. Der EuGH hat gesagt, wenn ein Richter für ein Amt ausgewählt wurde und während der Amtszeit dann entlassen wird, weil spontan die Altersregelung geändert wird, das geht nicht. Die Gefahr, dass Richter dann einfach willkürlich abgesetzt werden, weil man sich immer wieder neue Regelungen ausdenkt, das widerspricht den europäischen Werten.
Also bei den 9 Entscheidungen ging es zum einen um die Altersregelung. Wann müssen Richter gehen und wann dürfen neue ernannt werden? Worum ging es denn noch?
In der nächsten wichtigen Entscheidung ging es um die Disziplinarkammern.
Also das ist die Kammer, die quasi die Richter beaufsichtigen soll und sie bestrafen soll, wenn sie was Falsches entscheiden.
Ja, eben auch für ihre Urteile. Und das ist was Besonderes, weil richterliche Unabhängigkeit heißt ja eben auch, dass Richter so entscheiden können, wie sie selber denken, dass es richtig ist. Wenn sie dann befürchten müssen, dass ihr Gehalt gekürzt wird, weil die Entscheidung nicht der Partei gefällt, das hat eben auch der EuGH gesagt. Grundsätzlich ist es okay, wenn Richter kontrolliert werden. Das ist wie in jedem anderen Job auch, das ist grundsätzlich in Ordnung. Aber wenn sie kontrolliert werden, dann eben von Gremien, an die die gleichen Anforderungen gestellt werden wie an die Gerichte selbst.
Hat jetzt der EuGH dann das sozusagen das Gesetz geändert, das polnische Gesetz?
Nee, das kann der EuGH nicht machen. Der EuGH kann nur sagen, so wie ihr das macht als Mitgliedstaat, das funktioniert nicht, bitte ändert das. Was und wie genau dann geändert wird, das muss sich der Staat selber überlegen.
Und bei der Disziplinarkammer hat der EuGH gesagt, das geht so nicht.
Genau, da hat der EuGH gesagt, ein solches Kontrollgremium muss eben die gleichen Anforderungen erfüllen wie das Gericht selbst. Das heißt, es muss unabhängig und unparteilich sein. Und weil die Disziplinarkammern eben mit Mitgliedern aus der Politik besetzt ist, ist sie das gerade nicht. Und deswegen entspricht sie nicht den Anforderungen des EU-Rechts.
Jetzt hat aber Polen ja doch gar nichts geändert. Also ich glaube, die Disziplinarkammer arbeitet immer noch.
Genau. Es gab dann auch noch eine Eilentscheidung, wo der EuGH Polen noch mal ganz klar gesagt hat, bitte stellt die Arbeit dieser Kammer ein. Das hat Polen dann teilweise gemacht, aber die Kammer arbeitet auch immer noch. Und deswegen erwartet man da noch eine weitere Entscheidung.
Also ich wiederhole, wir haben nicht nur das Rentenalter als Thema gehabt beim EuGH, sondern auch noch als zweites Themenfeld in den 9 Entscheidungen diese sogenannte Disziplinarkammer. Und dann gab es ja, glaube ich, auch noch mehrere Anfragen aus anderen Ländern, ob europäische Haftbefehle vollstreckt werden können, also ob man überhaupt Menschen nach Polen überstellen kann, wenn da die Justiz nicht mehr so ganz vertrauenswürdig ist. Da hat der EuGH aber immer abgewunken, hat gesagt, grundsätzlich, wenn man keine ganz konkreten Bedenken hat und diese Bedenken auch belegt, dann muss das System der gegenseitigen Auslieferung weiter betrieben werden. Ja, Alessa, wie ist es? Gibt es noch weitere Verfahren, die noch nicht entschieden sind?
Die gibt's. Zurzeit sind 7 weitere Verfahren am EuGH anhängig, in denen vorletzte Woche auch die Schlussanträge gestellt wurden. Da geht es darum, dass der Generalstaatsanwalt und der Justizminister dieselbe Person sind.
Also in Polen.
In Polen. Beide Posten werden durch eine Person ausgeübt. Und das ist natürlich problematisch, wenn zum Beispiel gegen Regierungsmitglieder ermittelt werden soll, weil da muss ein Kollege gegen den anderen ermitteln. Und das könnte halt problematisch werden. Und außerdem wird ja auch noch die endgültige Entscheidung zu den Disziplinarkammern erwartet.
Am Rande sollten wir sicherlich auch noch erwähnen, dass auch andere europäische Gerichte, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der ja nichts mit der EU zu tun hat, der in Straßburg sitzt, dass der sich auch mit Polens Justiz beschäftigt hat.
Ja, und der hat auch erst vor kurzem entschieden, das Verfassungsgericht in Polen ist unrechtmäßig besetzt. Die Regierungspartei habe da zu viel Einfluss auf die Auswahl der Richter.
Herr Palukat, meine Frage ist, wie nimmt man denn in Polen die Entscheidung des EuGHs und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte wahr? Also wird es registriert, was da auf EU-Ebene passiert?
Also ich kann hauptsächlich erzählen, wie es von den jeweiligen Medien, die hier sehr polarisiert sind, entweder sehr gegen die Regierung oder sehr für die PiS-Regierung, jeweils dargestellt wird. Bei den Leuten habe ich das Gefühl, bei den jetzt in Anführungsstrichen normalen Leuten, dass sie da so ins Detail gar nicht gehen. Natürlich gibt es viele Pro-Europäer, gerade auch hier in Warschau, die da sehr darauf hoffen, dass da Druck gemacht wird, die teilweise auch enttäuscht sind. Die Regierungsmedien stellen das so dar, als ob das hier alles nur ein Vorwand ist und ganz gern auch Deutschland verdächtigt wird, mit Mitteln der EU-Institutionen hier gegen eine Regierung vorzugehen, die den Deutschen einfach nicht genehm ist oder sonstigen liberalen und linken Kräften in Europa. Und die regierungskritischen Medien sagen natürlich, so ein bisschen wie der Hirtenjunge mit dem Wolf, der dann doch nicht kommt, wir werden aus der EU katapultiert werden, wenn es so weitergeht. Hier und jedes einzelne Urteil, was da kommt, ist dann ein Beweis dafür. Nur das zündet natürlich nicht so richtig, weil die Leute ja merken, es geht alles weiter. Die EU-Mittel fließen, man ist weiter in der EU, die Reisefreiheit ist da. Also da gibt es ein bisschen auch inzwischen Enttäuschung in der Opposition. Enttäuschung auch bei Richtern, zum Beispiel bei Richter Tulea. Ich habe ja gesagt, er nimmt kein Blatt vor den Mund. Und er hatte in Bezug auf die EU dies zu sagen.
Wir
haben darauf gezählt, dass die EU-Institutionen Polen als einen Teil der EU betrachten werden. Aber es hat sich herausgestellt, dass diese Institutionen das, was in der polnischen Justiz in den letzten 6 Jahren geschah, ziemlich bagatellisiert haben. Sie haben nicht reagiert und gezeigt, wo der Platz Polens in der EU-Länderreihe ist, nämlich letztendlich am wirklich östlichen Rand Europas. Und das Einzige, was uns bleibt, wenn die EU eben nicht imstande ist, die Rechtsstaatlichkeit der Gerichte in einem EU-Mitgliedstaat zu verteidigen, ist, dass wir der EU zeigen, wie man Rechtsstaat und unabhängige Gerichte und Richter verteidigen kann. Und vielleicht wird unser Fall dann am Ende ein Beispiel sein, auch für andere europäische Länder. Also das ist natürlich ziemlich starker Tobak. Die anderen sind hier immer noch bei der Hoffnung dabei. Und man kann ja, glaube ich, auch nicht sagen, dass die EU nun gar nichts macht. Es gibt ja inzwischen eine Menge Verfahren. Allerdings werden zunehmend Urteile und Entscheidungen, etwa vom EuGH, vom Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, hier auch ignoriert. Es gibt zum Beispiel eine einstweilige Anordnung, dass die besagte Disziplinarkammer, die hier eingerichtet wurde, bis zur Klärung in der Hauptsache, ob das alles mit EU-Recht zu vereinbaren ist, ihren Betrieb einstellen soll. Das tut sie aber mitnichten. Wir hatten gerade diese Woche wieder einen Entscheid bezüglich der Richterimmunität hier eines obersten Richters. Übrigens, interessanterweise hat die Disziplinarkammer in der letzten Zeit mehrfach Richter nicht die Immunität entzogen, auch jetzt in diesem Fall wieder. Und da sagt die regierungsnahe Presse natürlich, was wollt ihr denn? Ist doch alles eine unabhängige Kammer. Sie macht doch gar nicht das, was die Regierung will.
Unter deutschen Juristen wird übrigens davor gewarnt, sich zu sehr in Polen einzumischen. Das sei eine zweischneidige Sache, denn wir würden ja auch nicht wollen, dass die EU bei uns zu viel bestimmt. So sagt es zum Beispiel der deutsche Rechtsprofessor Martin Nettesheim von der Universität Tübingen.
Was man heute gegenüber Polen oder Ungarn macht und nochmal mit guten Gründen macht, wird man morgen oder übermorgen gegenüber Frankreich, Spanien oder auch Deutschland ebenfalls machen müssen.
Der Tübinger Professor sagt aber auch, unabhängig davon,
ich als Staatsbürger wie alle Hörerinnen und Hörer müssen sich aufmerksam und kritisch mit derartigen Fehlentwicklungen befassen. Es ist ein gemeinsames Anliegen aller Europäerinnen und Europäer, sowas heutzutage nicht entweder einfach hinzunehmen oder die Schultern zu zucken.
Es bleibt abzuwarten, wie lange die EU sich noch von der PiS-Regierung auf der Nase herumtanzen lässt. Wir werden die Entwicklungen im Auge behalten und natürlich darüber immer wieder berichten. Mitten in Europa solch heftige Umwälzungen. Wenn Sie uns Ihre Meinung dazu schreiben wollen, unsere E-Mail-Adresse ist ganz einfach: redaktion.recht@swr.de. Ich wiederhole: redaktion.recht@swr.de. Und eines ist wichtig, das müssen Sie wissen, bei uns wird wirklich jede Zuschrift beantwortet. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen auf jeden Fall
Alessa Böttcher
und Gigi Deppe.